Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dietje. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder unterhalten. Und wir haben einen kleinen Zweiteiler vor uns, nämlich zu der Frage, was tut eigentlich das Gesetz in uns? Was bewirken Gottes Gebote in uns? Und es ist in gewisser Hinsicht eine Frage, die, wo vielleicht viele erstmal denken, ist das eigentlich wichtig?
Wen interessiert das denn?
Und ich würde sagen, ja, das ist wichtig. Und zwar, weil das, was uns im Christentum begegnet, sehr oft Gesetz ist. Ich würde sagen, ich würde mich zu dieser steilen These hinreißen lassen, dass viele Bücher, die man so auf dem christlichen Büchertisch findet, dass viele Predigten, die man vielleicht auf YouTube hört, in der Grundstruktur von Gesetz funktionieren. Und zwar ohne, dass das irgendjemand will.
Ich würde denen zustimmen und ich bin manchmal entsetzt und erstaunt, wenn man Bücher aufschlägt und dann sieht, dass die so aufgebaut sind. Also ich weiß noch, das ist jetzt schon ein älteres Buch, aber Leben mit Vision.
Ja, Purpose-Driven.
Du schlägst das auf und jedes Kapitel ist in Form eines Imperativs benannt.
Ja.
Und was ich ganz schrecklich finde. Und dann gibt es das Kapitel, es geht nicht um dich. Wo ich denke, oh, hier hört es mal auf. Und dann schlägst du das auf und dann sind die Unterkapitel, aber Unterüberschriften genauso. Ja, also da guck weg von dir, tu dies, tu das. Es ist ein reines To-Do-Buch. Und nicht nur viele Predigten sind so, sondern die Leute denken auch, Predigten müssen so sein. Ich habe mal in einer Internetseite, ist ja jetzt egal, ich erzähle ein schlechtes Beispiel, dann verschweige ich mal die Seite. Da war der Unterschied zwischen einer Bibelarbeit und einer Predigt, wurde dann so erklärt, eine Bibelarbeit erzählt dir was über Gott und eine Predigt erzählt dir, was du tun sollst. Sonst ist es keine Predigt, ja?
Ja.
Und das ist so ein Schrott und das Beispiel, was da war, war auch total Schrott. Aber das war ja ernst gemeint. Und ich weiß noch, wie mich mal jemand angesprochen hat, der mir gesagt hat, ja, er würde ja gerne viel besser Christ sein, aber in meinen Predigten vermisst er die Anweisung dafür. Ich soll in meinen Predigten ihm doch mehr sagen. Genau. Also das ist eine Prägung, die auf jeden Fall stark verbreitet ist.
Um deine Frage zu beantworten.
Ja.
Was
Entschuldigung,
ist Gesetz?
Entschuldigung. Oh Gott, ja, du hast mich getriggert. Ja.
Zu Recht. Was ist Gesetz? Gesetz ist in der Theologie die Überschrift für alles, was uns sagt, was wir tun sollen. Das ist Gesetz. Nicht nur das, was beschwerlich ist. Nicht nur das ist Gesetz. Auch das, was mich ermutigen soll, etwas Leichtes zu tun.
Tu das und du wirst leben.
Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Das sagt Jesus einmal. Tu das und du wirst leben. Und das kann ganz verschieden aussehen. Das ist nicht nur, dass irgendjemand in einem christlichen Buch schreibt, das musst du tun, sondern es kann auch sein, hey, ich habe mal einen hilfreichen Impuls, den kannst du mal ausprobieren. Ist auch Gesetz. Oder wenn jemand eine Geschichte erzählt und sagt, boah, guck mal, den Christ, Jimmy Carter, war US-Präsident und der hat danach total bescheiden gelebt. Er hat jeden Sonntag in seiner Gemeinde Bibelarbeiten gemacht und Kindergottesdienst gemacht und hat auch für die Nachbarschaft Häuser mitgebaut. Und guck mal, wie inspirierend dieses Leben ist. Inspirierende Geschichten von anderen Menschen zu erzählen, ist strukturell Gesetz. Es soll mich ja zu einem anderen Verhalten inspirieren. Das ist das, was Gesetz ist und was das Gesetz eigentlich bewirken soll. Wir denken, wir motivieren Menschen dazu, wir inspirieren sie dazu, ihr Verhalten zu ändern und etwas anderes zu tun.
Mhm.
Und jetzt ist sozusagen unsere Idee, oder meine Idee, ich habe dich ein bisschen beschwatzt, dieses Thema mit mir zu machen, aber danke.
Ich habe dir nicht viel Widerstand geleistet.
Und ich würde gerne mal einmal auf den Pausenknopf drücken und sagen, ist denn das, was bei uns wirklich passiert, dass uns diese ganzen, das Gesetz, also die Vorbildsgeschichten, die Tipps, die To-Dos, dass uns das wirklich nur motiviert und inspiriert oder passiert da nicht noch was anderes? Und meine These ist, da passiert noch eine ganze Menge anderes. Mein Grundbild dafür ist, wo das gute und heilige Gesetz Gottes auf den sündigen Menschen trifft, ergibt es eine explosive Mischung.
Mhm.
Die Kombination aus Geboten aller Art, vor allen Dingen auch, aber auch Gottes Geboten selbst und dem sündigen Menschen, da passiert was dazwischen, was nicht nur Motivation und Inspiration ist. Aber schuld daran ist eigentlich gar nicht das Gebot oder Gesetz Gottes, sondern diese Kombination, die ist einfach explosiv.
Ja.
Mein Lieblingsbild dafür ist immer noch das, wenn man einmal einen Mentos-Bonbon nimmt und den in eine Cola-Flasche tut. Das kann man einfach mal zu Hause im Wohnzimmer ausprobieren und einfach mal gucken, was passiert. Cola Light eignet sich dafür besonders gut. Dann gibt es nämlich so eine schöne Fontäne.
Wasser auf Löschkalk ist auch unglaublich beeindruckend. Ich habe das mal bei YouTube gegoogelt und es ist, also ich wusste, dass Löschkalk durch Wasser entzündet ist, aber das mal zu sehen, wie wenig Wassertropfen du brauchst, damit so eine richtige Stichflamme erzeugt wird, wenn du Wasser auf eine spezielle chemische Verbindung, ist schon erstaunlich. Dass Wasser also auch anders wirken kann als ja, Feuer löschen, sondern dass es total entzündlich sein kann, wenn es auf den richtigen Untergrund trifft, das ist schon beeindruckend.
Und man würde sagen, die Cola Light an sich macht noch nicht die Fontäne.
Ja, und der Mentos auch nicht.
Aber die Kombination aus beiden bringt so Freuden mit sich.
Bitte, bitte nicht im Wohnzimmer nachmachen. Mach das auf der Terrasse im Garten.
Oder vielleicht nochmal ein anderes Bild. Es gibt ja oft diesen schönen Satz auf der Medikamentenpackung: bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie, wie heißt das heute, beim Arzt, Ihrer Ärztin oder in der Apotheke. So, und da ist ja auch die Idee, wir nehmen ein Medikament, um gesund zu werden.
Ja.
Dafür ist es eigentlich gedacht. Nur wenn man jetzt als Risikopatient so bestimmte Risikofaktoren,
Indikationen
hat, dann gibt es Nebenwirkungen, die nicht so gut sind. Und ich würde sagen, so ist ein bisschen ist das auch, wenn das Gesetz auf den Sünder trifft. Wir bringen nämlich so gewisse Indikationen mit, die dazu führen, dass auf den ersten Blick nicht beabsichtigte Nebenwirkungen auftreten.
Ja.
Wenn Leute uns mit dem Gesetz Gottes kommen. Oder überhaupt mit Gesetzen und Regeln. Das ist nicht oft nicht mal nur das Gesetz Gottes, über das wir hier reden. Bei den Tipps und Tricks, die so und durch das Christentum wabern. Und oft ist so mein Eindruck, es gibt einen positiven Effekt oft an der Oberfläche. Aber je tiefer man guckt, da gibt es dann immer noch ganz andere Effekte mit.
Ja, bin gespannt.
Wollen wir mal, und meine Idee ist so ein bisschen, dass so auf verschiedenen Ebenen mal durchzugucken. Also wie verändert das Gesetz mein Verhältnis zu mir selbst, wie verändert oder wie wirkt das Gesetz auf mein Verhältnis zu mir selbst, wie wirkt das Gesetz auf meine Beziehung zu meinen Mitmenschen und wie wirkt das Gesetz auf meine Beziehung zu Gott? Also diese drei Beziehungen oder Verhältnisse einmal anzugucken und jeweils zu schauen.
Ja, wir können ja erstmal gucken auf uns selbst. Und ich bin mal gespannt, weil ich mir jetzt, wo du das sagst, ist mir aufgefallen, dass es, finde ich, nochmal drei verschiedene Arten von Gesetzen gibt, oder jedenfalls fallen mir die spontan ein, nämlich wirklich Gottes Gesetze, wie sie in der Bibel stehen, also Gottes offenbartes Gesetz, dann Gottes Gesetze, wie sie mir in christlichen Predigten modifiziert werden. Also das,
10 Minuten Bibel lesen jeden Morgen.
Zum Beispiel, steht nirgendwo in der Bibel, aber das, also genau, und was das mit mir macht, und unsere Freunde bei Mockingbird nennen das Little L Laws, die Gesetze, die nirgendwo in der Bibel oder sonst wo formuliert sind, aber die auch als Ansprüche an mich herangetragen werden, zum Beispiel: sei ein guter Vater, sei ein mündiger Bürger, geh wählen.
Ist weniger Kohlenhydrate, aber mehr Proteine.
Ja, genau, sitzen ist und so weiter. Also das sind ja drei verschiedene Sachen, wo mir diese Struktur begegnet. Ja. Und da glaube ich, dass es, fange ich jetzt gerade erst drüber an nachzudenken, dass die nochmal unterschiedliche Auswirkungen auf mich haben.
Glaube ich auch, und da gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Ja, genau. Wir gehen da mal rein.
Fangen wir an mit meinem Verhältnis zu mir selbst.
Ja.
Welchen Effekt hat das Gesetz auf mich? Eigentlich gehe ich ja davon aus, das Gesetz ist mir gegeben, um meine Sünde zu begrenzen.
Ja.
Ich habe in mir, die Sünde wohnt in mir. Und es gibt Regeln, um diesen Anteil klein zu halten, irgendwie in Zaum zu kriegen. Wir reden ja sogar manchmal in der Theologie davon, dass das Gesetz ein Riegel ist. Also ich merke, wenn ich werde wütend, ich habe Aggressionen. Und dann kommt das Gesetz, du sollst nicht töten. Und ich weiß, okay, dann halte ich mich zurück. Ich schlage nicht zu, weil ich weiß, ich vielleicht auch aus Furcht, ich will nicht ins Gefängnis kommen. Ich weiß auch, das Gesetz droht mir auch Sachen an. Und das begrenzt in mir die Sünde, weil ich dann meinen Impuls vielleicht nicht ganz auslebe. Und das ist ja was Positives.
Ja.
Und gleichzeitig, und das finde ich, ist ja sozusagen die interessante Erfahrung, die Paulus in der Bibel macht, dass es mitunter auch den gegenteiligen Effekt haben kann. Das sagt Paulus in Römer 7, dass nicht nur die Sünde begrenzt wird, sondern manchmal erst richtig angefacht wird. Ja. Das ist sozusagen seine Erfahrung. Und dass er nämlich sagt, das erzählt Paulus so, ich sage es mit meinen Worten, Römer 7, dass er sagte, auf einmal habe ich das Gebot meditiert, du sollst nicht begehren. Und dann fiel mir erstmal in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, fiel mir eigentlich erst auf, wie viel Begierde in mir ist. Und dann wurde die Begierde erst richtig groß und richtig stark in mir. Und dann ist sozusagen, hat das Gesetz den Effekt auf mich, dass es wie Öl ist, das ins Feuer gegossen wird.
Ein super Beispiel habe ich neulich in der Predigt gehört. Und die Predigt bezog sich auf die Autobiografie von Augustin, der darüber redet, dass er als Kind Äpfel geklaut hat mit seinen Freunden im Nachbargarten und sehr hellsichtig guckt und sagt, was hat mich eigentlich an diesen Äpfel interessiert? Es waren nicht die Äpfel, wir hatten gar keinen Hunger. Ja. Wir hatten zu Hause viel bessere Äpfel und die Äpfel, die wir geklaut haben, haben wir den Schwein hingeschmissen. Die Äpfel an sich waren es gar nicht, aber meine Mutter hatte gesagt, ihr dürft es nicht.
Ja.
Und das hat die Äpfel interessant gemacht. Dass die Mutter gesagt hat, nein, und das kenne ich ja auch, dass Sachen, total, die verboten sind, dann erst recht interessant
dann sind. Dann wird es recht. Ich hatte in meiner Ausbildung, wir sind ja als Kirche progressiv und es gab Mittwochs Veggie Day im Predigerseminar. Also jeden Mittwoch kein Fleisch zu essen. Ich finde, also man kann ja auch damit leben, einen Tag kein Fleisch zu essen. Aber ich hatte einen Kollegen, dem war es einfach wichtig, jeden Mittwoch zu McDonald's zu fahren. Ja. Geld auszugeben extra.
Um zu zeigen, ich lasse mich hier nicht gleichschalten.
Ja, also es hatte so ein, das einfache Beispiel ist vielleicht das Kind, dem man, das in seinem Chaoszimmer sitzt und selbst genervt ist von seinem Chaos und denkt, eigentlich müsste ich hier mal aufräumen und so kurz davor ist aufzuräumen. Und in dem Moment kommt Mama oder Papa rein und sagt, ey, jetzt reicht's hier mal, du räumst hier mal auf.
Ja, genau.
In dem Moment.
Dann ist nämlich, räumt man nicht auf. Weil das wäre dann eine Unterwerfungsgeste und man muss ein Statement abgeben. Ja, doch, und da kenne ich in meinem Leben auch.
Und das finde ich, ist ja schon sozusagen dieses, dass man eigentlich denkt, das Gebot soll eigentlich etwas, soll die Sünde eigentlich eindämmen.
Und weckt sie.
Und das ist ja schon interessant, dass Dinge den gegenteiligen Effekt haben können, dass das Gesetz Gottes sozusagen wie so ein Boomerang auf einmal in eine andere Richtung unterwegs ist. Und ich überlege mir auch, ob wir das auch, also wir haben jetzt so ein bisschen eher lustige Beispiele erzählt, aber ob das manchmal auch, wenn eine Gemeinde sehr stark um Regeln und Gesetze kreist und was man alles nicht darf und so alles regelt. Und ich habe jetzt keine Studie dazu gelesen, aber das ist ja nicht selten aus meiner Wahrnehmung auch Gemeinden sind, wo manchmal richtige Skandale entstehen. Und ob das, ich will das jetzt nicht in allem diagnostizieren, das steht mir auch nicht zu, aber ob das auch was mit dieser Dynamik zu tun hat, dass wenn viel um Regeln kreist, die Sünde kontrollieren und klein halten soll, ist manchmal dadurch erst richtig anfängt zu brennen, das Feuer der Sünde.
Ich hätte noch ein anderes Beispiel. Ja, also du hast ja jetzt ein Beispiel, wo das Gesetz durch das komische menschliche Herz, auf das es trifft, das Gegenteil von dem bewirkt, was das Gesetz eigentlich soll.
Ja.
Mir fallen da tatsächlich noch andere Beispiele ein. Das liegt auch daran, dass ich glaube, dass in der Bibel würde ich sagen, ist die Struktur des Gesetzes so, wie du es beschrieben hast. So wie eigentlich auch Gebote im Straßenverkehr so. Tatsächlich in Predigten erlebe ich das nicht so oft, sondern da wird das Gesetz nicht als, oh, ich sage euch Regeln, damit ihr das Schlimmste findet, sondern ich sage euch Regeln, damit ihr euer Potenzial entfaltet. Ja. Da wird das Gesetz so als Weg zum Leben gesagt. Und das ist natürlich attraktiver. Also man macht es den Leuten schmackhaft. Also ich bestimmt auch, glaube ich, wenn ich da so drüber nachdenke.
Nein, man versucht es nicht mit der Drohung, sondern eher mit der Verheißung, die das Gesetz
genau. Und da, jetzt erzähle ich dir was Komisches über mich. Ich hasse das, wenn christliche Bücher so aufgebaut sind. Ja, also ich hasse, dass 80% der christlichen Literatur eigentlich so Ratgeberliteratur ist. Gleichzeitig mag ich gerne Ratgeber. Ja?
Ja,
ich lese durchaus gerne Ratgeber, die dürfen bitte nicht christlich sein, weil das hasse ich, wenn das so vermischt wird. Aber ich höre mir sogar auch so Ratgeber-Podcasts an. Ich höre zwei Optimierungspodcasts relativ regelmäßig, also nicht jede Folge, aber von Zeit und Spiegel Online. Geht da noch was? Und heißt der eine. Und da gibt es immer so Tipps, wie man mehr liest oder sich mehr bewegt oder was weiß ich. Ich habe bei mir beobachtet, dass ich manchmal nur diese Podcasts höre und es dann nicht mache, aber das Hören mir das Gefühl gibt, ich hätte an dem Thema gearbeitet. Also es gibt es auch, dass das Gesetz oder dass die Beschäftigung, dass mein Herz so reagiert, dass es sozusagen sich nicht in Bewegung setzt, aber denkt, weil es sich damit beschäftigt hat, sei es schon getan. Das finde ich auch da ist auch die Struktur, es kommt etwas an mich heran und bewirkt das Gegenteil, schon auch interessant. Und das empfinde ich oft gar nicht so als frustrierend, sondern da brauche ich ein bisschen Zeit, bis ich dann merke, hey, ich habe das ja gar nicht gemacht und es ändert sich ja bei mir gar nichts. Aber erstmal ist sozusagen die Beschäftigung mit den Ratschlägen ist fast schon so ein bisschen als hätte sich in meinem Leben was gebessert. Das ist eine tolle Ablenkung. Und kann man sich selber super was vormachen.
Ich gehe noch mal einen Gedanken jetzt weiter. Das ist auch ein Gedanke, den man so in der reformatorischen Theologie häufiger mal findet. Es auch nicht von mir, habe ich es ein bisschen geklaut. Dass wenn mein Verhältnis zu mir selbst vor allem und in erster Linie durch das Gesetz bestimmt ist, ich in einer ständigen Achterbahnfahrt unterwegs bin,
ja,
zwischen Stolz und Verzweiflung.
Ja.
Also das ist aber nicht Funpark. Das ist ganz schön anstrengend emotional. Also in dem Moment, wo ich es schaffe, die Gesetze zu halten, fühle ich mich richtig gut. Und zwar hat das auch was Ambivalentes, dieses richtig gut, weil ich fühle mich stolz. Also ich bilde mir auch was drauf ein. Und in dem Moment, wo ich es nicht schaffe, fühle ich mich hundeelend.
Ja.
Ich verzweifle an mir selbst. Ich denke, ach, es klappt, das kannst du eh alles lassen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also ich glaube, der Mensch braucht auch das Gesetz. Aber wenn mein Selbstverhältnis zu mir selbst vor allem in der Logik von ich bin, was ich leiste, durch das Gesetz bestimmt ist, dann bin ich eigentlich ständig in dem, ja, Jojo-Effekt.
Entweder ich bin überheblich oder ich bin zerschmettert und habe kein Selbstwertgefühl. Das Krasse ist, ich glaube in einem ganz, also es ist jetzt nicht so extrem, aber doch an manchen Stellen, wenn du mir jetzt erzählen würdest, dass du Probleme hast mit, was weiß ich, Urlaubsplanung, das ist der letzte Podcast, den ich gehört habe, oh, Urlaubsplanung ist so schwer. Und ich dir die Tipps aus diesem Podcast weitergebe, dann fühle ich mich geil. Ich muss sie gar nicht umsetzen, mein Leben muss ich gar nicht bessern, aber ich benutze es, um dein Leben zu bessern. Und ich gehe in die überlegene Position, der dir das weitergibt.
Ja.
Ja, also an der Stelle gibt es auch, also und wenn ich dann denke, was setze ich und fühle ich mich scheiße, aber wenn ich das nehme und dir sage, ja Malte, pass auf, ich habe da neulich was Tolles gehört, bla 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 bla, dann habe ich auch schon dieses, ich bin der, der dir was sagen kann.
Ja.
Was ich selber gar nicht umgesetzt habe. Schon das gibt einem ein gutes Gefühl.
So tief geht die Sünde sogar.
Das ist schrecklich.
Ich habe das letztens auch noch mal, sie ist zwischen Stolz und Verzweiflung, also dieses Achterbahnfahrt. Jeder von uns hat ja so seine eigenen Social-Media-Feeds, die einem mit mehr oder weniger hilfreichen Sachen geflutet werden.
Beides kaputt, bei mir kommt nur Schrott.
Ja, bei mir sind die ganzen Fitness-Influencer sind bei YouTube. Ist auch gar nicht wichtig, dass man Sport macht, aber dass man sieht, wie man es machen kann. Und da fand ich das cool, da hat mir einer erzählt über Ernährungspläne und er hat gesagt, das fand ich total spannend, er hat erzählt davon, wie die Leute, die Profis, die essen auch mal einen Hamburger. Und zwar auch ungewollt. Was die aber können, was andere nicht können, ist Schadensbegrenzung. Ja. Weil sozusagen die Logik von uns anderen nämlich ist, scheiße, jetzt habe ich einen Cheeseburger gegessen.
Jetzt ist egal.
Ist egal.
Ja,
ist
genau. Gib mir noch 3 Pommes dazu.
3 Pommes, alles dann noch. Und die sagen, und genau das ist der Punkt, der den Riesenunterschied macht, weil es nämlich nicht egal ist. Aber ich finde es interessant, dass die Dynamik von mir ist entweder ich mache gerade Sport, ich ernähre mich gesund, oder es ist egal, weißt du, es gibt da eigentlich, und das ist ja gar nicht mal, wir reden ja gar nicht vom Gesetz Gottes, sondern einfach von Ernährungsgesetzen. Und trotzdem finde ich so eine ähnliche Dynamik in mir, so eine ganz oder gar nicht, zwischen Stolz, also ich habe es geschafft, so ich bin gerade fit, so ich fühle mich gut, ich habe heute Brokkoli mit Hähnchen gegessen, so weißt du. Und wenn ich es nicht schaffe, denke ich mir, ach, jetzt kann ich auch noch ein Magnum holen. So, oder ein Becher Cookie-Dough-Eis. 1200 Kalorien, weißt du? Dafür musst du. Das ist, das Thema vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ja, du hast ja am Anfang von so 3 Gesetzen, Artengesetzen geredet. Ja. Das sind jetzt so völlig säkulare Little-L-Law-Gesetze. Aber selbst bei den kleinen Gesetzen, die wir so uns selber machen im Christentum, ist das sehr ähnlich. Du musst dich jeden Tag Bibel lesen. Auch da erlebe ich ja bei mir selbst und auch bei anderen, dass man entweder liest man gerade Bibel oder man liest es nicht. Das ist ja auch so ein, entweder bin ich gerade auf der Achterbahnfahrt oben.
Und wenn man 2 Tage nicht gelesen hat, sagt man, jetzt bin ich raus und lässt es.
Und das ist ja irgendwie die gleiche Dynamik. Und ich finde, deswegen ist sozusagen diese Unterscheidung von Luther von, er sagt ja mal, Menschen sind simul justus et peccator, gleichzeitig Sünder und gerecht, so wichtig. Auch wir Christen sind nicht frei davon. Also es ist nicht nur sozusagen die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Auch wir Christen neigen dazu, manchmal unser Verhältnis zu uns selbst vor allen Dingen über das Gesetz zu bestimmen und am Ende doch zu denken, wir sind, was wir leisten.
Ja, und ich glaube, weil das eben so ist, dass wir das doch in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, ist das auch normal, da kommst du auch nicht raus. Also im Arbeitsverhältnis ist das ja so, ich leiste was und dafür kriege ich was. Weißt du? Und wenn ich gar nichts leiste, dann kommt der Chef nicht und sagt, okay, einen Tag mal nicht, ja, jetzt mach wieder so, sondern das darf ich mir nur eine gewisse Anzahl von Tagen erlauben und sonst bin ich raus. Mhm. In den meisten Beziehungen, in denen wir sind, ist es ja so.
Ich würde gerne mal ein biblisches Beispiel anführen, den ich echt spannend finde unter diesem Aspekt, ist Elia.
Ja.
Elia hat ja in der Geschichte, er hat mehrere Themen. Ich finde, das ist auch ehrlicherweise auch eine Frage von Depression, die dieser Mann hat. Also ich will jetzt auch nicht alles in mein Schema reinpressen von Elia vorweg. Und trotzdem finde ich Elia auch ein Beispiel für diese Achterbahnfahrt.
Ja.
Weil er so Szenen hat, wo er so völlig der größte Held der Welt ist. Also, und das auch noch so inszeniert oft. Also auf dem Karmel da und dann ist also er allein so und dann gibt es ein Kapitel später, wo er völlig niedergeschlagen ist und gar nicht mehr leben will. Also er hat sozusagen diesen Jojo hoch und runter. Aber was ich bei ihm vor allem so spannend finde, ist, wie er den einen Satz immer wieder aufbaut: Ich allein bin übrig geblieben. Mhm. Der kommt mehrfach. Und das ist mir nochmal so in der Vorbereitung aufgefallen. Der kommt auch. Und
da muss Gott ihn erstmal wieder ausbalancieren.
Ja, und sagen: Nee.
Ja, du bist nicht allein. Also, und zwar nicht nur menschlich, da gibt es noch andere wie dich.
Mhm. Das sind so viele tausend Knie, die haben sich nicht vor Baal gebeugt. Und er bringt den Satz in seinem Stolz: Ich bin allein, bin übrig geblieben. Ja. So, ich bin hier der. Und er bringt ihn sozusagen aber auch in deiner Verzweiflung, so im Sinne von, es nützt eh alles nichts, ich kann keinen zum Herrn führen, ich allein bin übrig geblieben. Und
man merkt in beiden Fällen, dass der Maßstab ihn zu falschen Schlüssen führt.
Und er hat auch keine realistische Wahrnehmung.
Ja.
Also das ist ja, finde ich, vielleicht auch so ein Effekt, wenn mein Verhältnis zu mir selbst, vor allen Dingen auch in Gesetzeskategorien, ich habe ja auch keine realistische, irgendwie führt es nicht dazu, dass der Sünder eine realistische Wahrnehmung von sich kriegt. Also ich denke eigentlich immer, entweder ich habe es richtig drauf oder ich kann es gar nicht.
Ja.
Also, und ich denke eigentlich müsste das, Gesetze haben eigentlich den Geist von Stabilität. Also Gesetz und Regel ist eigentlich, assoziiert bei mir die Bildwelt von Stabilität. Es führt aber eigentlich nicht dazu, dass ich als Sünder ein stabiles Selbstverhältnis habe, sondern ich bin eigentlich oft auf der Achterbahnfahrt unterwegs. Das ist mal so ein bisschen meine steile These zu, wie das Gesetz auf uns wirkt.
Ja, auf uns in unserem Selbstbild.
Wobei, auf dem Tiefpunkt mit der Verzweiflung, das müsste man vielleicht noch mal so ein bisschen differenzieren. Weil ich habe auch noch mal bei Luther gelesen, Freiheitsschrift, dass er sagt, eigentlich ist Verzweiflung ja auch was Gutes. Der Mensch soll lernen, an sich selbst zu verzweifeln. Weil ihnen das ja auch die Chance gibt, in die Arme von Jesus Christus zu laufen. Es gibt auch sowas wie eine heilsame Verzweiflung.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist, ich sage heute nicht so viel, weil ich viel darüber nachdenke, was du sagst. Also ich glaube, ein Unterschied ist ja, wir hatten das in der letzten Folge, glaube ich, mit dem Menschenbild und Luthers pessimistischer Sicht, dass im Menschen, also Luther ist pessimistischer als viele seiner Zeitgenossen damals und doch viele heute, was die Fähigkeit des Menschen angeht, wo sozusagen ein reiner Kern in ihm ist. Und trotzdem hat das bei Luther nicht die Schlussfolgerung, der Mensch ist nichts wert. Ja, das sind zwei völlig getrennte Sachen. Und ich glaube, das ist genau das, was bei unserer Verzweiflung häufig schief geht. Also wir fühlen uns dann wertlos und doof, aber die Erkenntnis, ich kann es nicht, sondern ich hätte es gekonnt und wieder, ich bin doch so blöd und so weiter. Das, was das Gesetz eigentlich will, ist die Erkenntnis unserer Hilfsbedürftigkeit. Und oft kommt bei uns falsch an, dass wir uns wertlos fühlen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied in der, in der Wirkung, was das Gesetz richtig ausgeteilt bewirken soll und was es dann aber häufig durch Verzerrung vom Pastor, eigentlich, weil da geht es immer, eigentlich kannst du es doch. Nee, das Gesetz will mir eigentlich was zeigen, was ich eigentlich nicht kann.
Ja.
Und deswegen führt das andere dazu, dass ich mich würdelos fühle. Das ist ja auch das Witzige und Ambivalente beim Gesetz, dass wenn man das Gesetz, und das passiert in Predigten und in Büchern oft, wenn man das Gesetz abschwächt, dass das nicht dazu führt, dass die Leute sich besser fühlen.
Nee, es wird eigentlich nur perfider.
Und der Selbstwert geht drauf.
Und ich finde ja eigentlich, und das wäre, findest du die eigentlich die evangelische Antwort darauf ist zu sagen, ich fange mal so an mit dem Spiegelbild zu arbeiten. In dieser Achterbahnfahrt, auf dem Höhepunkt gucke ich gerne in den Spiegel. Dann denke ich, boah, was ist das für ein cooler Kerl. Ja. Und in dem Moment, wo ich versage, denke ich, ich will eigentlich gar nicht in den Spiegel gucken.
Ja.
Und eigentlich bin ich ein Mensch, der in Christus eingekleidet ist. Und dann kann ich eigentlich in den Spiegel gucken. Und dann sind manche Tage laufen besser, manche schlechter. Aber ich sehe eigentlich immer einen Menschen, der die Gerechtigkeit Christi trägt. Und ich finde eigentlich, das können wir auch nicht immer 100% leben, weil wir in dieser Welt noch Sünder sind. Aber da liegt auch schon so ein erster Stück Freiheit in meiner Beziehung zu mir selbst, wenn ich mich eigentlich im Lichte Christi sehe.
Das wäre jetzt wichtig auch, dass man das dazu sagt, wir reden jetzt über das Gesetz und was das dafür,
ja.
Dass man kommt da ja nur raus, ja. Durch das Evangelium. Ansonsten, wenn man jetzt als Hörer denkt, na, wie mache ich es denn richtig und so weiter, ja. Nee, genau, also ich glaube,
bleibe ich im Muster gefangen.
Genau, man muss einem Hund, um ihm ein vergiftetes Stück Fleisch wegzunehmen, ein gutes Stück Fleisch geben und aus diesem Performance-Selbstbild rauskommt, braucht man ein Gegenstück. Und das Gesetz richtig ausgerichtet zerschlägt einem das Performance-Dings und dann kommt das Evangelium, was mir ein Selbstbild gibt, was aber von Gott herkommt. Aber das ist, das, ohne das geht's nicht. Ohne das Evangelium komme ich da nicht raus.
Nehmen wir das mal vielleicht als Schlusspunkt.
Ja.
Dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen und das dann vertiefen. Das Thema. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt eure Gedanken eine E-Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns unterstützt. Geht mal auf unsere Homepage, da gibt es eine Seite unterstützen und da könnt ihr mehr lesen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Tschüss.